Also aus meiner Sicht darf ich mal gleich vorweg schicken, dass wir als Volksblatt keine Presseförderung mehr bekommen. Mit der Einstellung der Tageszeitung hat sich dieses Thema erledigt. Die Frage, werden sich noch mehr Medienhäuser in Österreich und in der ganzen Welt stellen, ob eine Tageszeitung noch Sinn ergibt. Das war vom Landeshauptmann AD Josef Bühringer ein sehr, sehr flapsiger Satz, wo ich weiß, dass er ihn sehr, sehr bereut hat.
Das sagt Roland Kortner. Aus der Sportredaktion kommend ist er vor 2 Jahren Chefredakteur des Volksblatts geworden.
Ich sehe mich als realistischen Optimisten, so bezeichne ich mich ganz gerne.
Außerdem vertritt er dieses im oberösterreichischen Presseclub. Im Auftrag dessen darf ich, Wolfgang Ehofer, mich nun mit den jeweiligen Vorstandsmitgliedern treffen, um einen genaueren Überblick über die aktuelle Lage von der Medienlandschaft in Oberösterreich zu erhalten.
Sie ist nicht in Oberösterreich gefährdet, sondern sie ist generell gefährdet.
In seinem Büro erzählt er mir von der Stimmung in der Redaktion nach Bekanntwerden der Einstellung des Printproduktes.
Die Stimmung war natürlich, wie man sich gut vorstellen kann, betroffen. Es war ein Schritt, mit dem wir bei allen Schwierigkeiten, die es in der Branche im Moment gibt, natürlich nicht gerechnet haben.
Er spricht über die Glaubwürdigkeit der Medien.
Es bringen uns 100 gut recherchierte Geschichten nichts, wenn du dann eine drinnen hast, die sich als totaler Fake herausstellt. Das macht mehr kaputt, als wie die 100 positiven, guten Geschichten bringen.
Dem Unterschied zwischen Print und Online.
Geschichten, Artikel, die man auf Papier liest, da bleibt mehr hängen, als wie wenn man online drüber liest.
Das Problem, junge Leser zu gewinnen.
Man kann nicht sagen, die jetzt 20, 25, 30 sind oder vielleicht noch jünger, die jetzt 15 sind. Ja, in 20 Jahren werden die eh alle Zeitung lesen. Das wird es nicht spüren.
Und vor allem, wie es ist, eine, unter Anführungszeichen, Parteizeitung zu sein.
Natürlich gibt es da auch Geschichten, die diesen Kreisen weniger angenehm sind. Aber auch da, wir sind unabhängig. Wenn ich sage, das ist eine gute Story, dann wird sie veröffentlicht.
Lehnen Sie sich also zurück und tauchen Sie ab.
Ich glaube, es gehört, wenn man KI einsetzt, es wirklich ganz klar dem Leser vermittelt.
In die Welt des Journalismus in Oberösterreich.
Du sollst einen Live-Ticker machen, du sollst ein Video machen, du sollst Fotos machen und du sollst eine Analyse für den nächsten Tag auch noch machen. Da sind wir bei einem Problem, das der Journalismus im Moment hat, dass er personalintensiv ist und das Personal kostet und dass es im Moment aber im Journalismus schwer ist oder in der Medienwelt schwer ist, Geld zu verdienen.
Herzlich willkommen, Roland Kortner.
Ich freue mich, Sie hier bei uns willkommen zu heißen.
Am Anfang eines Gespräches steht aus journalistischer Sicht ja immer die sogenannte Einstiegsfrage. Was war denn Ihre richtige, beste, meistgewählte Einstiegsfrage, die Sie verwendet haben?
Es klingt sehr, sehr banal, aber ich frage grundsätzlich sehr oft, wie geht's dir, wie geht's Ihnen?
Wie geht's Ihnen?
Mir geht's gut, danke der Nachfrage.
Was bedeutet Journalismus für Sie? Was ist es?
Journalismus ist, Sachverhalte aufzuzeigen, Geschichten zu transportieren, über Inhalte, über Hintergründe zu sprechen, zu analysieren und dem Leser oder dem Kunden Orientierung zu geben in einer Welt, in der sehr, sehr viel Meinung herrscht, aber auch sehr, sehr viel Falschmeinung verbreitet wird.
Wie schaut die oberösterreichische Medienlandschaft aus?
Die Medienlandschaft ist grundsätzlich durchaus bunt, würde ich meinen, aber sie ist gefährdet. Sie ist nicht in Oberösterreich gefährdet, sondern sie ist generell gefährdet, weil im Moment einfach die Rahmenbedingungen in unserem Metier sehr, sehr schwierig sind.
Konkret, was meinen Sie da?
Rahmenbedingungen betrifft alles. Betrifft steigende Papierpreise, steigende Energiepreise, betrifft junge Leute, die sich über andere Kanäle informieren, betrifft einfach extreme Konkurrenz, die aus dem Ausland nach Österreich hereinschwappt, natürlich auch nach Oberösterreich, da kann man sich nicht abkoppeln. Früher waren die Märkte viel klarer strukturiert und man wusste, in dem Gebiet gibt es den und den Player. Mittlerweile ist es einfach nur, um ein Beispiel herzunehmen, sehr, sehr leicht, sich online in ganz, ganz vielen Medien zu informieren. Ich kann mir mit einem Klick, mit einem Mausklick die New York Times, die Washington Post, BBC News, was auch immer anschauen. Und dann ist natürlich auch die Konkurrenz der Social Medias zu spüren, die uns das Leben nicht einfacher machen, wenngleich wir wissen, dass gerade in den sozialen Medien sehr viel Schwachsinn verbreitet wird.
Ja, aber die BBC würde jetzt nicht unbedingt als Konkurrent für oberösterreichische lokale Berichterstattung ansehen. Maximal, dass man sie vielleicht so wie Sie aus dem Sport ein wenig über die Berichterstattung informieren würde.
Nein, BBC ist natürlich keine direkte Konkurrenz, aber ich wollte damit nur verdeutlichen, es ist einfach ganz einfach, sich weltweit über ganz viele Kanäle zu informieren. Und natürlich, Sie haben es angesprochen, Lokaljournalismus wird genau aus diesem Grund immer wichtiger werden. Es wird ganz, ganz oft natürlich more of the same produziert. Da muss man versuchen, sich abzuheben, einerseits eben lokale Inhalte zu bieten und andererseits vielleicht auch Nischen zu suchen und zu finden, wo man eben vielleicht wirklich Alleinstellungsmerkmale entwickeln kann.
Wie schaut denn Ihr medialer Tagesablauf aus? Was konsumieren Sie denn wann, wo, wie? Schon in der Früh beim Frühstück daheim?
Also ich versuche, nicht gleich nach dem Aufstehen online zu gehen. Und das gelingt mir auch eigentlich mittlerweile ganz gut. Ich gehe zuerst ins Bad, ich gehe dann eine kleine Runde mit meinem Hund. Ich nehme dann einen Kaffee und ein kleines Frühstück zu mir. Und bei diesem Frühstück beginnt dann mein medialer Tag sozusagen.
Und welche Medien konsumieren Sie da?
Also logischerweise schaue ich natürlich zuerst einmal auf Volksblatt.at, was sich tut, was wir gemacht haben, was die Kollegen gemacht haben. Und dann gibt es im Tagesablauf natürlich sehr, sehr viele Medien, auf denen ich einen Blick werfe. Das beginnt als alter Sportler, der ich bin. Laola 1 gehört zu meinem Pflichtprogramm, ORF.at gehört natürlich zum Pflichtprogramm. Es gehört auch zum Pflichtprogramm, dass man schaut, was machen die Kollegen von den Nachrichten von der OÖ Krone. Einfach um ein allumfassendes Bild zu gewinnen.
Konsumieren Sie dann im Laufe des Tages über, weil Sie das vorher gerade angesprochen haben, soziale Medien? Sind Sie dann auch so ein Handytyp zwischendurch, der schaut, mit welchen Themen wird man dort bombardiert? Sind wir vertreten auf diesen Kanälen?
Ich bin grundsätzlich oldschool und zu mir gehören zu einem guten Tag auch das Studium diverser Tageszeitungen. Aber es lässt sich natürlich nicht vermeiden, dass man eben online sich immer wieder informiert, was los ist, immer wieder nachschaut, welche Geschichten aufpoppen. Und da gehört auch dazu, dass man einfach Social Media ein bisschen zumindest im Blick hat, auch wenn ich mich als Oldschool bezeichne.
Was war denn für Sie die letzte Wow-Geschichte? Eine Story, die Sie gelesen haben oder konsumiert haben, wo Sie sich gedacht haben, das ist journalistisch gesehen oberste Champions League?
Puh, das ist jetzt eine gute Frage, weil man muss natürlich sehr, sehr aufpassen und in meinem Job konsumiert man wirklich sehr, sehr viele News-Inhalte, sehr, sehr viele Medien. Wow, da muss ich jetzt ein bisschen länger nachdenken.
Sie sind nicht der Einzige.
Ja.
Es fällt auf, dass eigentlich relativ wenig wirklich dann gesagt haben, aber die Geschichte hat mich schon geflasht, da denke ich dann so quasi, sollte das nicht der Anspruch sein, solche Geschichten dem Lesern oder dem Seher näher zu bringen?
Grundsätzlich ja. Ich denke, dass wir in unseren Magazinen sehr, sehr gute Hintergrundstories produzieren. Und wir wissen ja alle, man steigt bei Geschichten sehr oft aus. Und für mich sind immer Wow-Geschichten, ohne jetzt wirklich konkrete Beispiele zu nennen, Wow-Geschichten sind immer, wo ich bis zum Ende dabei bleibe, weil es mich interessiert. Da muss ich nicht nur für die Kollegen bei uns im Haus eine Lanze brechen, sondern solche gibt schon oft, solche Geschichten, wo ich mir einfach denke, das ist gut recherchiert, das ist wirklich was, was ich nicht wusste, womit ich mich selber vielleicht noch nie auseinandergesetzt habe. Das ist gut aufbereitet, darum bin ich bis zum Ende geblieben. Und was mir selber natürlich auch sehr oft auffällt, das sind wirklich meistens Geschichten im Print. Und ich habe selber einfach die Erfahrung gemacht, Geschichten, Artikel, die man auf Papier liest, da bleibt mehr hängen, als wie wenn man online drüber liest. Weil, in der Schule sind wir alle noch vor Papier gesessen, da bleibt einfach mehr hängen, als wie wenn man sitzt, wischt, 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 wischt. Und am Ende denkt man, man war jetzt eine Stunde online und dann fragt man sich, und was haben wir jetzt eigentlich alles angeschaut? Das ist wirklich auch das Plädoyer fürs Papierprodukt, das ich immer wieder gebe, weil ein weiterer Vorteil ist, es hat einen Anfang und ein Ende und nicht, man ist nicht in einer Online-Dauerschleife drinnen. Darum hoffe und glaube ich auch, dass Papier noch nicht am Ende ist. Im Gegenteil, es wird jetzt eine Konsolidierungsphase geben.
Stichwort Papier. Das Volksblatt hat ja mit Papier eine sehr mutige Entscheidung getroffen, nämlich einmal auf Papier zu verzichten. Wie ist das abgelaufen?
Also die Entscheidung war sicher einerseits mutig, keine Frage. Andererseits muss man einfach die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein Bedienungen sehen. Es ist Faktum, dass im Moment sämtliche Tageszeitungen in Österreich mit rückläufigen Leserzahlen, Abonnentenzahlen zu kämpfen haben. Und als kleiner Player am Markt haben wir halt dann die Entscheidung getroffen, eine Tageszeitung geht sich nicht aus. Aber es geht sich aus, dass wir eine gute Online-Berichterstattung, eine tagesaktuelle Online-Berichterstattung machen. Und darüber hinaus bieten wir, damit eben das Thema Print trotzdem bestehen bleibt, ein Monatsmagazin. Ein Monatsmagazin, das wir mit großer Freude machen, das eben genau in die Richtung Hintergrund, Reportage und so weiter geht. Und wirklich ein Kontraprodukt oder ein Kontrapunkt zum tagesaktuellen Online-Medium ist. Wir hatten dieses Magazin bisher, Daumen mal Pi, alle 2 Monate. Wir haben jetzt nach der Einstellung der Tageszeitung die Frequenz auf monatlich erhöht. Und damit haben wir oder bieten wir eigentlich beide Schienen weiterhin an. Ein hochwertiges Printprodukt und ein tagesaktuelles Online-Medium.
Die Diskussion wird es wahrscheinlich im Verlagswesen schon ein bisschen länger gegeben haben. Wie sind Sie informiert worden über diesen Schritt, dass das dann tatsächlich passiert? Haben Sie da eine E-Mail gekriegt, sind Sie angerufen worden, sind 5 Herren im Anzug hereinmarschiert und haben gesagt, verschließen wir die Tür?
Nein, es ist ganz einfach. Ich wurde von der Geschäftsführung informiert, dass dieser Schritt gesetzt wird. Und,
weil Sie ja gerade so fürs Papier gekämpft haben. Haben Sie dann auch noch gekämpft? Nein, um Gottes Willen, machen Sie das nicht?
Natürlich habe ich meine Bedenken geäußert und mein Plädoyer für das Printprodukt abgegeben. Ich bin ein Kind der Tageszeitung, ich bin mit Tageszeitungen aufgewachsen, ich habe Zeit meines beruflichen Lebens immer Tageszeitung mitproduziert, aber es ist der Zug der Zeit, dass es für die Tageszeitungen im Moment schwieriger wird, nämlich im Print. Ich wurde informiert und damit ist die Entscheidung auch gestanden und am nächsten Tag wurde dann die komplette Redaktion darüber, über diesen Schritt informiert.
Von wem? Von Ihnen?
Auch von der Geschäftsführung.
Hat man dann die ganze Mannschaft versammelt? Wie waren da die Reaktionen von denen?
Genau, es war eine Mitarbeiterversammlung, die abgehalten wurde und im Zuge dessen wurde von der Geschäftsführung die komplette Redaktion oder die komplette Mannschaft inklusive Anzeigenabteilung, Vertrieb und so weiter informiert darüber. Die Stimmung war natürlich, wie man sich gut vorstellen kann, betroffen, vor allem betroffen, weil natürlich jeder, das da immer zu sagen, in dieser Redaktion den Job mit Herzblut gemacht hat und auch weiterhin die verblieben sind, auch weiterhin machen. Und es war ein Schritt, mit dem wir bei allen Schwierigkeiten, die es in der Branche im Moment gibt, natürlich nicht gerechnet haben.
Das heißt, es ist überraschend gekommen, aber es war dann sofort auch die Information, es wird online weitergehen.
Diese Information ist sofort gekommen, genau. Also es war überraschend, dass die Tageszeitung eingestellt wird. Und es wurde aber sofort, also es hat ja unsere Online-Plattform volksblatt.at natürlich vorher schon gegeben. Und es wurde sofort klargestellt, dass diese Berichterstattung online ausgebaut werden soll und dass es auch das Printmagazin in erhöhter Frequenz weiterhin geben wird.
Jetzt haben Sie es gerade vorher gesagt, Sie sehen sich als eher kleineren Player. Läuft man da dann nicht Gefahr aus dem Wahrnehmungsfeld der Leute, wenn das Printprodukt einfach nicht mehr wirklich bei den anderen Printprodukten aufscheint, dass die Marke verschwindet?
Das war mit ein Grund, warum wir unser Printmagazin, das bis zuletzt Heimatland geheißen hat, umbenannt haben auf Volksblatt. Also das Volksblatt, das Magazin. Die wichtigste Entscheidung für diesen Schritt war natürlich die Eigenwerbung, damit dieser Name auch im Print weiterhin präsent ist. Und wir haben ja mit diesem Magazin eine sehr, sehr hohe Auflage. Wir beginnen mit 200.000 Haushalten bis hin zu Exemplarenausgaben, wo wir 500.000 Stück produzieren und in Oberösterreich an den Haushalt bringen. Das heißt, wir haben da eine sehr große Reichweite und damit sollte gewährleistet sein, dass der Name Volksblatt weiterhin in Oberösterreich präsent ist.
Kann man jetzt schon Erfahrungen ein bisschen sagen, wie sich dieser Schritt bewährt hat, wenn es mit dem Hund spazieren gehen? Kommen dann die Leute und sagen, schaut, dass es euch nicht mehr gibt oder?
Grundsätzlich habe ich das sehr, sehr oft gehört, auch von Leuten, von denen ich es nicht vermutet hätte, wo ich mir eher gedacht habe, das ist kein Zeitungleser oder kein Volksblattleser. Das haben wir wirklich sehr, sehr oft gehört. Ja, keine Frage. Beim Hund spazierengehen gibt es solche Reaktionen nicht, weil ich gehe dort, wo ich wirklich alleine bin. Ich wohne in Wels und gehe da am Stadtrand spazieren, wo mir maximal andere Hundebesitzer über den Weg laufen. Das ist für mich wirklich diese halbe Stunde, wo ich versuche, mich auf den Hund und auf mich selbst zu konzentrieren und nicht an die Arbeit zu denken. Das tut ganz gut, wenn man das macht.
Schafft man das immer? das Abschalten. Als 24 Stunden Vollzeitjournalist, so wie Sie einer sind, Ihr ganzes Leben lang, das kann man doch nicht einfach auswitschen.
Jein. Sie haben recht. Ich bin der Meinung, ein guter Journalist ist man rund um die Uhr, ist man 7 Tage die Woche und so weiter. Aber es muss gelingen, weil man kann sich nicht verrückt machen. Und mein Hilfsmittel ist wirklich, das hört sich jetzt blöd an, weil Hund ist kein Hilfsmittel, sondern ist ein treuer Weggefährte. Aber ich versuche mich da einfach auf den Hund zu konzentrieren. Man muss den Hund ja auch führen. Auch wenn man in der Natur geht, muss man schauen, dass er sich benimmt. Und wenn der Kopf wirklich ganz voll ist, habe ich auch noch meine Kopfhörer mit und gebe mir dann noch zusätzlich ein bisschen Musik. Und bei Musik kann ich persönlich sehr, sehr gut abschalten. Das ist ein ganz großes Hobby von mir.
Um Musik abzuschalten, läuft dann Schwermetall oder läuft dann schwerster Techno oder gehen Sie dann eher in die Chillout-Variante?
Na, ich habe ein ganz breites Spektrum. Bei mir läuft von 80er Jahre über Hardrock, von A wie Appa bis Z wie Zappa. Das ist so mein Musikgeschmack. Da gehören Guns N' Roses, Bon Jovi, Cyndi Lauper, Mike Oldfield, die Rockbands Toto und Survivor. Da gehören ganz viele Sachen dazu. Und ich habe ungefähr 6.000, 7.000 Lieder auf meinem iPod. Und da ist
Sie haben auch noch einen iPod.
Ein guter Themenmix dabei. Ich habe ein altes Handy, das man sonst ausrangieren würde, umfunktioniert zu meinem iPod quasi. Also iPod ist in dem Fall ein Synonym für ein altes Handy, das ich verwende, um Musik zu hören.
Zurückzukommen auf die Printgeschichte. Es ist natürlich dieser Schritt, wie Sie sagen, aus wirtschaftlichen Überlegungen ein mutiger gewesen. Und nachdem sich ja nicht nur die Branche in Oberösterreich, sondern auch generell die Zeitungsbranche weltweit damit auseinandersetzen muss, stellt sich natürlich die Frage, ist es ein Schritt, den früher oder später jedes Verlagshaus, jedes Printprodukt machen muss, kann, soll?
Ich hoffe nicht, aber die Frage werden sich noch mehr Medienhäuser in Österreich und in der ganzen Welt stellen, ob eine Tageszeitung noch Sinn ergibt.
In gedruckter Form?
In gedruckter Form, ja. In gedruckter Form. Wirklich täglich auf Papier zu erscheinen, diese Frage werden sich vermutlich alle Verlagshäuser in Österreich in den nächsten Jahren stellen. Weil wir einfach merken, wie vorhin schon erwähnt, dass Abonnenten weniger werden, dass die Leserschicht immer älter wird und dass junge Leute nicht bereit sind, eine Tageszeitung zu abonnieren. Und darum lautet mein grundsätzliches Credo, den Content wird es definitiv weiterhin brauchen. Wie der Content aber ausgespielt wird, da befinden wir uns gerade in einer Transformation, in einem Wandel und da wird es in den nächsten Jahren vielleicht auch noch Kanäle geben, da werden sich Kanäle auftun, die wir jetzt noch gar nicht kennen, die wir jetzt noch nicht am Schirm haben.
Vielleicht können Sie da schon ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, in welche Experimente, in welche Richtung, was probiert das Volksblatt da gerade?
Aus dem Nähkästchen plaudern wäre jetzt übertrieben. Wir befinden uns, so nenne ich es ganz gerne, trotzdem noch in einer Findungsphase. Die Findungsphase hat jetzt einmal den Sinn und Zweck, dass wir auch die Magazine neu ausgerichtet haben. Wir haben unser Monatsmagazin, was es ja jetzt ist, versucht thematisch breiter, vielfältiger aufzustellen, haben da wirklich ganz viel Herzblut hineingelegt, weil es einfach ein wichtiges Produkt für uns ist. Daneben versuchen wir natürlich online zu etablieren. Es bedarf, um online zu produzieren oder wenn man tagesaktuell nimmt, ausschließlich online produzieren, natürlich neue Abläufe. Das heißt, da haben sich ganz viele Dinge bei uns im Moment geändert. Die spielen sich jetzt ein. Und das wird dann der nächste Schritt sein, dass man natürlich versucht, neue Kanäle, um die Inhalte auszuspielen, zu probieren. Aber das wäre jetzt noch verfrüht. Also das dauert noch ein bisschen, bis wir uns mit dem beschäftigen.
Wie viele Leute waren es beim Volksblatt, wenn ich fragen darf, und wie viele Leute sind es jetzt?
Wir waren Daumen mal Pi ungefähr 45 Fulltime-Äquivalente, wie es so schön neudeutsch heißt.
Und, das ist Englisch.
Ja, aber es ist eingedeutscht.
Anglizismen sind Bullshit, hat mir unser ehemaliger Premiere-Chef immer gesagt.
Genau, ja. Also Vollzeitkräfte, wenn man es hochrechnet, waren wir 45 und es bleiben 15 über. Das betrifft nicht nur Redaktion, sondern das betrifft eben auch Vertrieb, das betrifft Anzeigenabteilung und technische Redaktion, auch die wurde reduziert.
Inwieweit hat eigentlich der Verlust der Glaubwürdigkeit bei den Medien vielleicht auch eine Rolle mitgespielt oder spielt eine Rolle mit, dass das, was Sie vorher angesprochen haben, die Abozahlen zurückgehen, die jungen Leser weggehen, wie kann man dem entgegensteuern?
Grundsätzlich ist mein Credo, dass man einfach wirklich um glaubwürdig zu sein, um glaubwürdig zu bleiben, gut recherchierte Geschichten macht. Es hat wirklich höchste Priorität, dass die Geschichten, die online gehen, auch stimmen. Es bringen uns 100 gut recherchierte Geschichten nichts, wenn du dann eine drinnen hast, die sich als totaler Fake herausstellt. Das macht mehr kaputt, als wie die 100 positiven, guten Geschichten bringen. Darum sage ich immer, Eile mit Weile. Und ich glaube, dass das einfach für die gesamte Medienlandschaft wichtig wäre, dass man nur mit Geschichten rausgeht, die man auch gecheckt, gegengecheckt und noch einmal gecheckt hat.
Also das klassische Check, Recheck, Double-Check sollte zum Handwerk eines jeden Journalisten einfach dazugehören.
Absolut, ja, das erachte ich für unbedingt notwendig.
Jetzt hat mir aber im Laufe dieser Reihe bereits jemand gesagt, das ist wünschenswert, dass man immer beide Seiten, die Pro- und Kontraseite für die Geschichte macht und anliefert. Das erfordert aber Zeit und ist nicht immer möglich. Sind Sie dann jene, der dann sagt, aufgrund der Klickzahlen, wir müssen trotzdem rausgehen damit, wir nehmen das Risiko in Kauf? Oder sind Sie dann doch der, der nur sagt, so wie Sie es gerade bestätigt haben, na?
Es ist eine schwierige Frage, aber ja, ich sehe es so. Ich will zuerst auch die Gegenseite hören, bevor man wirklich, vor allem mit kritischen Geschichten. Ne? Es gibt ja viel Well-Stories, die kennen wir alle. Und wenn ich komme immer wieder gern, weil ich 30 Jahre in der Sportredaktion war, auf Sportgeschichten zu, wenn ich bei einem Fußballspiel sitze, und dann schreibe ich halt einmal das, was ich selber am Feld gesehen habe. Und die Stimmen zum Spiel gibt es in einem Nachbrenner, gibt es am nächsten Tag, wie auch immer. Gibt es in einer Analyse und so weiter. Da brauche ich keinen Gegencheck. Ne? Aber Geschichten, die heikel sind, Geschichten, wo es wirklich um Hintergrundinformation geht, wo es darum geht, dass man irgendwas aufdeckt vielleicht, die gehören einfach gecheckt. Das ist Basis und dafür stehen wir auch, ja.
Das Volksblatt hat ja auch insofern eine Sonderstellung, weil es ja einer Partei zugehörig ist. Ist es nur so?
Also die Eigentümerstruktur ist natürlich bei uns eine besondere, keine Frage. Wobei man muss schon ganz klar sagen, wir sind selbstständig. Das sagt auch das Redaktionsstatut. Es gibt keine Einmischung von außen, sondern das, was redaktionell erscheint, obliegt meiner Verantwortung. In Zusammenarbeit mit der Redaktion bin ich dafür verantwortlich, mit welchen Geschichten wir online gehen und welche Geschichten im Magazin kommen.
Na, die Frage ist natürlich insofern interessant, weil wenn Sie natürlich sagen, gerade bei, sagen wir mal, heikle Geschichten, kritische Geschichten, ist es Ihnen dann schon auch passiert, dass Sie gesagt haben, damit könnte ich ja theoretisch den Ast, auf dem wir sitzen, absägen, wenn ich das mache. Das darf ich gar nicht machen, kann ich nicht machen oder... Ist dann der Journalismusinstinkt so groß, dass Sie sagen, und ich gehe da jetzt trotzdem weiter und bringe das trotzdem, auch wenn ich mir harsche Kritik einfangen könnte dadurch?
Es hat auch schon Geschichten gegeben, wo ich weiß, ich muss ganz kurz auswählen. Wir sind, das Volksblatt ist eine christlich-soziale Zeitung. Uns kann man dem bürgerlichen Metier zuzählen. Und natürlich gibt es da auch Geschichten, die diesen Kreisen weniger angenehm sind, aber auch da, wir sind unabhängig. Wenn ich sage, das ist eine gute Story, dann wird sie veröffentlicht.
Wenn Sie sagen, also es gibt kein Einmischen von außen, aber man steht ja trotzdem permanent im Austausch, ob das jetzt mit der Politik, mit der Wirtschaft oder sonst irgendwie ist. Und auch hier gibt es unterschiedliche Farbschattierungen, klar. Trotzdem fällt es natürlich dann schwer, wenn, so wie der Herr Altlandeshauptmann gesagt hat, ja, jeder, der uns unterstützen will, kann im Volksblatt inserieren.
Das war vom Landeshauptmann Josef Büringer, also Landeshauptmann AD Josef Büringer, ein sehr, sehr flapsiger Satz, wo ich weiß, dass er ihn sehr, sehr bereut hat. Mittlerweile, der wird ihm immer wieder vorgeworfen. Und das war einfach salopp dahingesagt. Faktum ist, und das merkt man einfach in der ganzen Medienbranche, die Inserate hängen nicht auf den Bäumen, sondern die werden hart erkämpft, hart erarbeitet. Und inseriert, es wird bei uns inseriert, aufgrund, nämlich vor allem jetzt im Printmagazin, aufgrund der großen Reichweite, die wir damit bieten können.
Aber wenn man sich jetzt die Inseraten, weil da gibt es ja auch die aktuelle Diskussion über sogenannte Inseratenkorruption, um dieses Wort zu verwenden. Wenn Ihre Zeitung eine christlich-soziale ist und eher diesen Leuten näher steht, dann ist es aber auch wahrscheinlich verständlich, dass die Leute logischerweise auch ihre Medien bevorzugen werden. Das heißt also, der Geldfluss wird sicher so schnell nicht abreißen.
Also Dazu möchte ich mich eigentlich nicht äußern. Ich bin fürs Redaktionelle verantwortlich. Es gibt eine Geschäftsführung und es gibt eine Anzeigenabteilung, die diese Dinge bearbeiten. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Also ich bitte wirklich um Verständnis. Ich bin fürs Redaktionelle zuständig und das ist mein Aufgabengebiet. Und wir sind dazu da, nämlich wir, die Redaktion, dass wir gute Produkte machen. Gute Produkte sowohl online als auch im Print, die dann unsere Anzeigenabteilung auch gut verkaufen kann, sprich Inserenten kalten kann.
Ja. Da möchte ich trotzdem die Frage noch nach Förderungen stellen, weil ja auch diese Diskussion ist, weil man auch gesagt hat, man wird so wie dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo es Gebühren gibt, wenn man sich eine Demokratie erhalten möchte und unabhängige Tageszeitungen dazu einen essentiellen Beitrag leisten, wird man nicht daran vorbeikommen, auch Förderungen von Seiten des Staates auszuschütten. Wie sehen Sie die Diskussion? Sind zu viele Förderungen dann auch nicht gefährlich oder sind es zu wenig?
Also aus meiner Sicht darf ich mal gleich vorweg schicken, dass wir als Volksblatt keine Presseförderung mehr bekommen. Mit der Einstellung der Tageszeitung hat sich dieses Thema erledigt. Wir finanzieren uns wirklich ausschließlich über Inseratenaufkommen. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass sich die Politik wirklich überlegen sollte, wie sie die Medienvielfalt in Österreich fördern kann, ohne die Medien in eine Abhängigkeitssituation zu bringen, dass sie über die Politik nicht mehr kritisch berichtet. Das ist genau die Quintessenz, die da bedacht werden muss. Das heißt, es dürfen die Medien einfach nicht in Abhängigkeit gebracht werden. Man muss wirklich sich überlegen, wie man ihnen besser helfen kann jetzt durch diese schwierige Zeit und durch die Digitalisierung, durch die Transformation zu kommen.
Hätten Sie da einen Vorschlag? Was würden Sie machen?
Ich glaube, der Ansatz, dass man Qualitätsjournalismus fördert, der passiert ja und den halte ich für sehr, sehr gut. Es war zum Beispiel beim Volksblatt immer das Credo, es werden alle nach Journalisten-Kollektivvertrag angestellt. Es gibt bei uns keine Dumpingverträge oder Sonstiges. Es haben alle Journalisten, alle Redakteure, die bei uns gearbeitet haben oder haben, immer eine journalistische Ausbildung. Und das ist eine gute Basis, wo ich der Meinung bin, das könnte man auch noch ausbauen.
Sie haben es im Laufe des Gesprächs auch schon erwähnt, das Thema junge Leser. Muss ich jetzt für die Geschichten komplett extra anders aufarbeiten, aufbereiten? Oder sagen Sie einfach, wir haben eine ältere Zielgruppe, wir kümmern uns gar nicht so sehr um die jungen Leser, weil die werden ja auch einmal alt.
Man muss sich um die kümmern, weil die werden anders alt. Wie ich ein junger Bub war, war der erste Weg in der Früh, nämlich in den Ferien oder während der Schulzeit, wann ich von der Schule heimgekommen bin, zum Opa, der bei uns im Haus gewohnt hat und ich habe Zeitung gelesen. Man hat in der Zeitung noch wirklich Dinge wie der Sport, man hat Sportergebnisse, man hat einfach News erfahren, die man auf keinem anderen Kanal bekommen hat. Dieses Modell ist überholt, das muss man ganz klar sagen. Es haben sich einfach in den letzten Jahren, beginnend mit Online, mit Teletext, mit diversen Newsportalen, viele Kanäle aufgetan, nämlich neben den klassischen Print, Radio und Fernsehen, über die man die Information bekommt. Das heißt, die Basisinformation, die man früher teilweise noch aus der Zeitung bekommen hat, die weiß man jetzt. Das heißt, wenn ich in der Früh die Zeitung aufschlage, weiß ich, wie das Fußballspiel ausgegangen ist und im besten Fall erkläre ich jetzt dem Leser, warum es so ausgegangen ist, weil er hat es eh wahrscheinlich selber gesehen, kennt das Ergebnis und jetzt will er nur wissen, warum ist es eigentlich so gelaufen. Das heißt, es hat sich der Zugang zur Zeitung oder zu den Printprodukten oder die Herangehensweise für uns ja schon geändert. Und jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber der heute junge Leser, für den ist ja die Zeitung keine Informationsquelle mehr. Der wächst nicht damit auf oder sieht vielleicht nur bei den Eltern oder bei den Großeltern und schaut dann dort auch rein, wenn das selber bei meiner Tochter oft beobachtet. Bei uns ist immer mindestens eine Zeitung, aber eher mehrere Zeitungen am Frühstückstisch oder am Esstisch gelegen. Und unsere Tochter hat dann halt gern, ich habe dann immer, weil es für mich ein gutes Feedback war, beobachtet, sie hat sich immer die Seite 1 angeschaut. Und ich habe das dann schon sehr interessant gefunden, zu beobachten, welche Geschichten interessieren sie jetzt, die wir auf die Seite 1 gegeben haben. Und wann Geschichten dabei waren, egal bei welcher Zeitung, hat sie die Zeitung geschnappt und hat sie das dann wirklich auch auf Papier gelesen. Das war für mich als Redakteur, zuerst als Sportredakteur, jetzt als Chefredakteur, immer ein gutes Feedback, was interessiert an jungen Menschen. Meine Tochter ist jetzt 25, wohnt natürlich nicht mehr zu Hause und hat natürlich keine Zeitung abonniert. Ich kenne ihre Informationskanäle und dann sage ich, meine Tochter hat ein bisschen Tageszeitung noch mitbekommen, aber für sie sind Kanäle einfach online. Und dieser Tatsache wird man sich stellen müssen. Man kann nicht sagen, die jetzt 20, 25, 30 sind oder vielleicht noch jünger, die jetzt 15 sind, ja, in 20 Jahren werden die eh alle Zeitung lesen. Das wird es nicht spüren. Das heißt, wir werden uns wirklich alle miteinander wirklich die Frage stellen müssen, wie bringen wir unsere Inhalte, die wir produzieren, diesen Content an den Mann, an die Frau.
Ja, aber das heißt in Wahrheit, der Content bleibt ja eigentlich gleich. Das ist ja die Idee, wir erzählen eine Geschichte. Das hat es ja immer gegeben, ob jetzt die Leute früher einfach beieinander gestanden sind im Kreis, vor, keine Ahnung, 1500 Jahren. Es gab Steintafeln, dann kam der Buchdruck, dann kam das Papier und jetzt kommt halt das Internet. Aber die Grundidee, die ändert sich ja nicht. Das Einzige, was Sie, wie Sie vielleicht nennen, ist die Aufarbeitung, wie ich es mache.
Absolut, ja. Also ich bin der Meinung, die Grundidee bleibt. Ich will Inhalt, ich will Message, ich will News transportieren. Aber die Aufmachung ändert sich massiv. Die Aufmerksamkeitsspanne der jungen Leute, vor allem online, auf einzelne Artikel wird kürzer, wird geringer. Und dem muss man sich wahrscheinlich insofern beugen, dass man viele Geschichten eher in kleinen Happen erzählt und mit gutem Bild oder am besten Filmmaterial hinterlegt.
Hier ist halt für mich der Gegenansatz der, weil es immer heißt, die Jungen haben keine Aufmerksamkeitsspanne mehr. Und ich denke mir dann, die bingen 98 Stunden Game of Thrones von einer Staffel bis durch. Also ist die sehr wohl da.
Kann man sicher diskutieren. Aufmerksamkeitsspanne vielleicht auch im Sinne von schnelllebig. Schnelllebig insofern, da sind wir wieder bei der Zeitung, war es so, wenn du früher eine Exklusivstory hattest, die ist in der Früh in der Zeitung erschienen, dann hat es vielleicht noch untertags der Radiosender zitiert, am Abend noch eine Nachrichtensendung im Fernsehen, aber diese Geschichte ist 24 Stunden gestanden. Es haben die anderen, die Mitbewerber am Printsektor, haben erst 24 Stunden später darauf mit einer Geschichte reagieren können. Und mittlerweile ist einfach die Welt und auch die journalistische Welt so schnelllebig geworden, Live-Ticker. Es gibt zu allem Möglichen, zu Kriegen, zu Sportereignissen, zu Song-Contest. Es gibt gefühlt zu jedem Happening, zu jedem Großereignis einen Live-Ticker, im Sport sowieso. Du hast einfach so eine enorme Fülle an Informationen.
Das ist ja, glaube ich, eher das Problem.
Dass die Aufmerksamkeitsspanne deshalb auch geringer wird, weil wir alle einen völligen Overload ausgesetzt sind.
Der Journalist heutzutage ist ja nicht mehr nur der Printjournalist, der mit Kugelschreiber und mit dem Zettel zu einer Pressekonferenz ausruckt, sondern du musst ja in Wahrheit mit deinem Smartphone die Fotos machen können. Du musst im besten Falle bereits mehrere Videoclips mitmachen, anliefern, zusammenschneiden, um eben die komplette Bandbreite als einzige Person auch abdecken zu können. Gerade wenn man ein kleines Team ist. Gibt es da Schulungen? Gehen Sie da in die Richtung im Volksblatt, dass Sie sagen, jeder von uns ist eigentlich ein eigener Sender?
Also da werden wir künftig Akzente setzen in diese Richtung, weil es genau in die Richtung eben geht, dass man wirklich sagen muss, es haben sich früher, Sie haben das Beispiel ganz richtig gebracht, ist man mit Bleistift oder Kugelschreiber und Block zu einer Pressekonferenz, zu einem Fußballspiel, zu einer Sportveranstaltung, zu einer Abendveranstaltung, ganz egal was, gegangen, hat da in Ruhe Notizen gemacht und hat das dann in aller Ruhe geschrieben und am nächsten Tag ist es erschienen. Das geht sich so nicht mehr aus, braucht man nicht reden. Die ganze Welt und natürlich auch die Medienwelt ist sehr, sehr schnelllebig geworden. Es passiert laufend, dass man bei Terminen, dass man bei Interviews mit dem Telefon, mit dem Handy Fotos macht, dass man Videos mitschneidet und dass man diese Dinge natürlich auch dann verwertet. Ja, im besten Fall, dass wirklich eine Person alles abdecken kann, was natürlich nicht einfach ist, weil du sollst einen Live-Ticker machen, du sollst ein Video machen, du sollst Fotos machen und du sollst dann eine Analyse für den nächsten Tag auch noch machen. Also da sind wir bei einem Problem, das der Journalismus im Moment hat, dass er personalintensiv ist und dass Personal kostet und dass es im Moment aber im Journalismus schwer ist oder in der Medienwelt schwer ist, Geld zu verdienen, weil die Printerlöse werden geringer, sei es auf Leser- oder Inseratenseite und die Online-Erlöse halten sich bei allen in überschaubaren Grenzen.
Nicht jeder kann sage jetzt mal, fotografieren, auch wenn ich glaube, ich kann fotografieren. Also man kennt dann schon, warum ein Fotograf ist, und man kennt, warum ein Journalist ein Journalist ist, und man kennt, warum ein Kameramann ein Kameramann ist.
Ich bin auch der festen Überzeugung, ein guter Fotograf ist ein guter Fotograf, und ich würde mir nie zutrauen, von einem Konzert, von einer Sportveranstaltung ein Actionfoto zu machen. Das kann nur der Profi. Was ich mit dem iPhone mache oder mit dem Handy mache, das sind Porträtfotos. Oder stellt euch schnell zusammen und wir machen ein Beweisfoto sozusagen, dass wir da waren. Oder es geht sich von mir aus auch noch die Interviewsituation aus, die man machen kann. Oder man macht ein Selfie und verwendet das dann in Social Media. Aber ich verstehe die Ängste der Fotografen, die verstehe ich sehr gut. Aber ein guter Fotograf wird auch künftig eben mit Bewegtbildern sein Geld verdienen können. Davon bin ich schon auch überzeugt.
Ein Stichwort, das ich auch immer gestellt habe, was natürlich auch genauso hereinbrechen wird, ist künstliche Intelligenz. Diese Büchse der Pandora ist auf, sie wird, auch diese Lawine wird über uns hinweg rauschen. Inwieweit wird sie den Journalismus verändern? Wird die Glaubwürdigkeit darunter leiden?
Also sie wird den Journalismus definitiv verändern. Und wie Sie sagen, sie ist schon da. Sie wird allumfassend eingesetzt werden. Und es gilt jetzt, sie vernünftig einzusetzen. Vernünftig einsetzen kann man sie, sei es mit wirklich hochwertigen Rechtschreibprogrammen. Man kann die Bildsuche extrem vereinfachen. Man kann sie natürlich auch zum Beispiel, nachdem man einen Artikel geschrieben hat, Titelvorschläge machen lassen.
Machen Sie das schon?
Das gibt alles. Nein, das machen wir nicht. Die Letztinstanz muss immer beim Redakteur liegen. Es muss der Redakteur wirklich, auch wenn die künstliche Intelligenz vielleicht bei der Bildersuche hilft und Bildvorschläge macht, die letzte Entscheidung muss beim Redakteur liegen. Also da ziehen wir die Grenze. Das wird aber eine Diskussion sein, die auch auf politischer Ebene zu führen sein wird. Wie kann man künstliche Intelligenz vernünftig einsetzen, aber so, dass wirklich die letzte Entscheidung nicht nur im Journalismus, sondern generell beim Menschen liegt?
Ein Punkt, wo ich sage, wo es definitiv eigentlich ein Vorteil sein kann und sein wird, ist das Thema Stockfotos. Stockfotos muss man jetzt vielleicht erklären für die Leute. Das ist quasi, wenn ich an einer Geschichte schreibe und ich habe jetzt kein Fotomaterial dazu, dann gibt es Agenturen, die allgemein thematische Stockfotos anbieten. Ja.
Feature-Fotos, wenn ich ergänzen darf. Es gibt einfach ganz oft Geschichten, da gibt es kein aktuelles Bildmaterial und da muss man sich dann mit Archivaufnahmen, sogenannten Feature-Aufnahmen, behelfen.
Bevor ich jetzt 2 Stunden durchsuche, ob ich da vielleicht in diesen Angeboten irgendwo eins finde, baue ich mir mit 2 Textzeilen mein Bild selber. Da hilft es mir natürlich, weil dieses Bild habe ja dann nur ich. Und es ist genau das in der Geschichte, was ich schreibe, auch am Foto genauso drinnen, weil das will ich ja haben. Und somit würde es sich gut ergänzen.
Ist grundsätzlich ein interessanter Ansatz. Wir machen es nicht. Also wir lassen von der künstlichen Intelligenz keine Bilder unseren Geschichten erstellen. Und wir haben sowohl in der Tageszeitung bis 31. Dezember als auch bisher online Fotos von künstlicher Intelligenz generiert, nur in absoluten Ausnahmefällen genommen. Und auch immer ganz klar angemerkt beim Fotocredit erstellt durch künstliche Intelligenz. Also das erachte ich für ganz, ganz wichtig. Wenn man sie für so etwas nutzt, sei es für eine Texterstellung oder für eine Fotogenerierung.
Aber ich habe da kein Problem damit, weil bevor ich jetzt irgendeine Aufnahme von irgendjemandem, weiß ich nicht, verhaftet XY und ich sehe eine Nahaufnahme von irgendjemandem mit Handschellen, unscharf, irgendwie Polizei im Vordergrund, ob da jetzt eine Agentur dabei steht oder da steht, erstellt von KI. Puh.
Mag dem Leser egal sein. Ich finde, es gehört sich einfach, dass man wirklich, wenn man KI nutzt, dass man das auch klar deklariert.
Ja, ja, das ja. Aber ich glaube, dass in 3, 4, 5 Jahren werden wir überhaupt keine Probleme haben, wenn Fotocredit einfach da eine KI dort steht.
Möglich, dass die Entwicklung in diese Richtung geht, ja. Keine Frage.
Keine Frage.
Aber wie gesagt, das ist mir wirklich ein wichtiger Punkt. Ich glaube, es gehört, wenn man KI einsetzt, es wirklich ganz klar dem Leser vermittelt.
Ich halte es für eher problematisch, wenn ich KI im Text einsetze. Der Redakteur schaut vielleicht einmal kurz, aus keine Ahnung welchen Gründen noch immer, nur kurz drüber, ändert 2 Sätze um und verkauft es als seinen oder ihren Artikel.
Das Thema kennt man ja auch aus dem universitären Bereich oder aus dem schulischen Bereich. Auch das ist ein Thema, dem man sich sicherstellen wird müssen. Mein Zugang ist der, dass wir waren eingangs bei den Wow-Geschichten. Und eine KI macht keine Wow-Geschichte. Eine KI macht eine 0815-Story. Diese Wow-Geschichten, diese gut recherchierten Geschichten, wo die Geschichte eine Klammer hat, die sich vom Anfang bis zum Ende zieht, wo man in dazwischen einfach Dinge herausstreicht, Fakten transportiert. Ich glaube, dafür braucht es unbedingt den Journalisten und das kann keine KI. Und ob sie das jemals können wird, wage ich zu bezweifeln, aber da mag ich mich auch irren.
Zukunft. Wie stellen Sie sich die vom Volksblatt vor? Werden Sie dann eher ein bisschen aggressiver dann auftreten, um in der Online-Welt wahrgenommen zu werden? Wird das unter Ihrer Ägide als Chefredakteur passieren oder werden Sie sagen, wir ziehen unser Ding so durch, wie wir es bis jetzt gemacht haben?
Also Aggressivität ist sicher nicht mein Ding, das muss ich ganz klar sagen.
Also kein Schlagzeilenjournalismus?
Kein Schlagzeilenjournalismus. Man muss bis zu einem gewissen Grad natürlich im Hinterkopf haben, es gibt die sogenannte Suchmaschinenoptimierung und man weiß, dass natürlich ein guter Prozentsatz der Klicks durch Suchmaschinen erfolgt. Weil einfach Leute zu einem Thema googeln und dann Geschichten dazu geliefert bekommen und dann im besten Fall auch anklicken. Aber Aggressivität kann kein Ziel sein für uns. Also die Zukunft des Volksblatts schaut für mich so aus, dass wir jetzt dieses Printmagazin, glaube ich, gut etabliert haben. Das ist die Basis, das funktioniert, das macht Spaß. Und daneben werden wir einfach versuchen, die Zugriffszahlen sind gestiegen mit 1. Jänner, wo wir einen Schwerpunkt eben auf Online gelegt haben. Und wir werden einfach versuchen, unsere Online-Angebote peu à peu so weiterzuentwickeln, dass die Zugriffszahlen weiter steigen, wissend, dass das ein Marathon und kein Sprint ist. Also das geht nicht von heute auf morgen. Es geht darum, dass man sich da ein Stammpublikum erarbeitet.
Man merkt auch hier wieder, der Sportredakteur ist einfach dermaßen nur präsent.
Den kann und will ich nicht verleugnen. Ich war mit Leidenschaft, mit Herzblut Sportredakteur und der steckt bis zu einem gewissen Grad immer noch in mir. Und ich mache auch heute noch die eine oder andere Sportgeschichte, weil es mir Spaß macht, weil ich mich auch in der Freizeit gerne mit Sport beschäftige.
Reagieren da die Kollegen im Sport dann nicht manchmal ein wenig sauer? Der Chef, nimmt uns die Geschichte schon wieder weg.
Eigentlich nicht. Ich glaube, dass es mir ganz gut gelungen ist, solange wir eine größere Sportredaktion hatten, dass ich mich da zurücknehme und dass ich nur wirklich ganz spezielle Geschichten gemacht habe. Und jetzt ist es sowieso so, dass wir durch die strukturellen Änderungen bei uns ein kleines, aber feines Team sind. Das ist, glaube ich, auch eine Richtung, in die sich der Journalismus bewegen wird, dass wir jetzt durch die kleine Redaktion natürlich gezwungen sind, ressortübergreifender zu arbeiten. Das heißt, es ist eigentlich in jedem Ressort ein Journalist übrig geblieben und wenn der eine Journalist auf Urlaub ist, dann muss sich halt um das Thema, das der betreut, wer andere kümmern. Und ich weiß, ich habe selber schon quer durch alle Ressorts Geschichten gemacht. Man sagt zwar einerseits immer, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, ja, aber eine gute Geschichte, die Basis von einer guten Geschichte ist es jetzt egal, ob das Kultur ist, ob das Sport ist, ob das Wirtschaft oder Politik ist, das ist einfach gut recherchiert. Und gut recherchieren kann man in jedem Bereich, aber wenn man vielleicht in dem einen Bereich nicht so sattelfest ist wie in dem anderen. Wenn ich über Motorsport schreibe und ich bin wieder beim Sport, ich muss kein Formel-1-Fahrer gewesen sein, um über Formel 1 berichten zu können. Aber ich muss halt gewisse Abläufe verstehen, ich muss ein Hintergrundwissen haben, um zu sagen, warum ist der überhaupt dort hingekommen, hat der das Zeug dazu. Ich muss vielleicht auch noch, wenn ich ein guter Formel-1-Journalist bin, sagen können, ja, der holt das Optimale aus dem Auto raus, was man als Außenstehender eben sieht. Aber ich muss nicht selber in einem Formel-1-Auto gesessen sein, um über Formel 1 zu schreiben.
Wie war eigentlich der Übergang vom Kollegen zum Chef? Anders formuliert, um im Sport zu bleiben, Sie spielen in einer Fußballmannschaft und plötzlich werden Sie von heute auf morgen, heißt nächste Saison, sind Sie jetzt auf einmal Trainer. Welchen Tipp könnten Sie denn da an alle Spielertrainer geben? In welche Fallen darf man auf gar keinen Fall hineinfallen?
Ich muss einmal grundsätzlich sagen, dass es mir die Kollegen sehr, sehr leicht gemacht haben. Wir waren wir sind auch heute noch ein Team aus Leuten, die sehr, sehr lange zusammenarbeiten, die sich gut kennen. Ich bin zwar über Nacht der Chef von der gesamten Mannschaft geworden, aber ich bin auch nicht von heute auf morgen vom Redakteur zum Chefredakteur geworden, sondern ich bin in den Führungspositionen auch aufgestiegen. Ich hatte eben im Kleineren schon Cheffunktionen inne. Das hat es mir auch leichter gemacht. Aber es ist klar, man muss sich in manchen Bereichen dann vielleicht ein bisschen zurücknehmen, dass ich das unter vier Augen dann thematisiert habe und ich gesagt, das könnte man vielleicht ein bisschen anders machen oder überlege, ich hätte es so gemacht, was hältst du davon? Und man muss natürlich dann, das war sicher ein Schritt, der eine gewisse Lernphase für mich auch beinhaltet hat, man muss natürlich Entscheidungen treffen, die vielleicht ein bisschen härter sind. Und mir war dabei immer wichtig, das persönliche Gespräch und die Empathie zu behalten. Ich bin sicher kein Mensch, der himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt ist, sondern ich sehe mich als realistischen Optimisten, so bezeichne ich mich ganz gerne. Das heißt, man nicht alles optimistisch und nur positiv sehen, sondern beim Optimismus ein gutes Maß an Realismus sich zu bewahren. Das ist so meine Devise. Und ich glaube, da fahre ich auch als Chef ganz gut damit, dass ich die Leute mitnehme, dass ich eben sie dafür gewinne, dass wir gemeinsam ein gutes oder gute Produkte machen. Und so würde ich mich bezeichnen. Nicht drüber fahren, sondern die Leute mitnehmen. Das ist so mein Zugang zu dem Thema.
Ja, dann wünsche ich als Zweckpessimist, der ich bin, dem das Leben halt so geprägt hat, weiterhin natürlich alles Gute und sage vielen lieben Dank, Roland Kärntner, fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen für das sehr, sehr angenehme, tolle, abwechslungsreiche Gespräch mit sehr, sehr interessanten Fragen.
Soweit Roland Kärntner. Das war die vorerst letzte Folge unserer Reihe Journalismus in Oberösterreich. Ich hoffe, Sie konnten einiges aus den Gesprächen mitnehmen, egal ob Sie Journalist sind, werden wollen oder einfach nur Konsument. Schenken Sie den Medien weiterhin Ihr Vertrauen und unterstützen Sie sie. Es ist notwendiger denn je. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen alles Gute und wer weiß, vielleicht hören wir uns wieder. Es gibt noch viel zu ergründen im Journalismus in Oberösterreich.